Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast mit Inhalt für Seglerinnen und Segler. Heute ist der 23.12. und während hier bei mir in den österreichischen Bergen sogar hier und da ein bisschen die Sonne durchschaut, ist das Wetter in der Adria durchaus porös, also heftige Bohrerstimmung. Das könnt ihr euch gerne anschauen auf einer Wetterkarte von heute 6 Uhr UTC oder 0 Uhr UTC. Ich habe euch da einen Link unten zum Klicken hineingegeben und da haben wir ein schönes Bild einer schwarzen Bohrer. Ziemlich heftig das Ganze und das weiß auch der kroatische Wetterbericht, weil die wissen da Folgendes zu berichten, und zwar Marine Meteorological Center Split heute am 23.12. um 12 Uhr, und da ist Folgendes zu lesen: Warning, occasional gusts of northeasterly and northerly winds 35 to 70 at foot of valley pit of northeasterly wind up to 110 knots. Still initially in the south and in part of the central Adriatic, gusts of southeasterly and southwesterly wind 35 to 40 knots. The sea locally 5 to 6, risk of isolated thunderstorms. Also, Segeln im Wellebit-Kanal ist heute etwas ungemütlich. Im heutigen Podcast geht es um Medicanes bzw. Mediterranean Hurricanes, was das Wort nämlich zusammengesetzt eigentlich heißt. Und das sind Wirbelstürme im Mittelmeer. Und das Stichwort für diese Episode hat mir eigentlich der Alex in meiner Interviewfolge Nummer 75 gegeben, wo wir über die Ausbildung und das Ausbildungsmodell Theorie und Praxis an Bord gesprochen haben. Und da sind wir ganz kurz ein bisschen ins Wetter ausgewichen. Und da ist eben das Stichwort Medicanes gefallen. Und da habe ich mir gedacht, ich muss mir das jetzt einmal genauer anschauen. Eigentlich habe ich das schon lange auf meiner Liste. Aber ja, es ist immer, ja, es sind so viele Dinge auf der Liste, man kann sich nicht immer mit allem auseinandersetzen. Tatsächlich ist es so, dass diese Medicanes tatsächlich wie ein echter tropischer Wirbelsturm ausschauen, sind sie aber nicht, obwohl es einige Überschneidungen gibt. Und das werden wir in dieser heutigen Episode eben uns anschauen. Davor möchte ich noch rückblickend auf die letzte Episode, wo es ums Radarplotting gegangen ist, hier ein kurzes Update geben. Ein Dankeschön an den Michael, der mir da jede Menge Informationen noch hat zukommen lassen, und zwar verschiedene Links und gute Quellen, beziehungsweise gute deutsche Quellen, die sich auch um die Ausbildung des SSS, also des Sportseeschifferscheins, dreht. Das ist der mittlere deutsche Schein, der bei uns in Österreich eben FP3 heißt. Er hat mir hier auch ein Radarplotting-Sheet geschickt, das vom DSV kommt. Den Link habt ihr unten drinnen. Ebenfalls ein sehr schönes Radarplotting-Sheet. Wie ich es in der Episode schon gesagt habe, es schauen alle diese Radarplotting-Sheets in etwa gleich aus oder sehr ähnlich aus. Das ist ein bisschen einfach Geschmackssache, welches man gewohnt ist, einfach zu verwenden. Auf jeden Fall den Link habt ihr unten drin natürlich. Und dann habe ich hier auch noch News, ebenfalls danke an den Michael, und zwar das World Magnetic Model ist abgedatet worden. Also das ist eben dieses Rechenmodell oder dieses Modell, wie das Magnetfeld auf der Erde eben ausschaut, so dass man das eben mittels Software einfach ermitteln kann. Und nachdem wir ja wissen, dass sich das Erdmagnetfeld auf der Erde ändert und nicht konstant ist, jetzt muss man sozusagen diese Modelle auch regelmäßig updaten. Und da gibt es eben ganz konkret ein neues Update, das wurde am 17.12. veröffentlicht und hat wieder eine Gültigkeit von 5 Jahren, gilt also bis Ende 2029. Über kurz oder lang wird er also das Eingang in die Software finden oder beziehungsweise eben in die aktuellen Software-Dinge, die da so im Umlauf sind. Also jetzt egal welche Navi-App oder welches Programm oder welchen Plotter, im nächsten Update wird das dann da vermutlich drinnen sein. Wozu braucht die Software die Information darüber, wie das Magnetfeld ausschaut? Na, ganz einfach, um aus einem Magnetsensor, der in einer guten Installation normalerweise ja vorhanden ist, eben rückrechnen zu können auf den rechtweisenden Kurs bzw. rechtweisende Peilungen. Das habe ich aber im letzten Podcast auch bei den Sensoren eben erwähnt. Dann schauen wir ganz kurz zur Vendée Globe. Es sind derzeit noch 36 Teilnehmer im Rennen und ganz vorne findet ein unfassbar spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen statt zwischen Charlie Dalin und Johann Richomme. Es ist tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die beiden, glaube ich, sind gerade mal ein paar Seemeilen nach wie vor voneinander entfernt und können sich vermutlich gegenseitig Bierdosen zuwerfen, beziehungsweise in Kürze dann vielleicht sogar miteinander Sekt trinken, denn die beiden sind 280 Seemeilen, also derzeit jetzt 23. Dezember am Nachmittag, 280 Seemeilen vor Kap Horn, beziehungsweise eben vor dem Längengrad des Kap Horn in etwa. Und sie werden das also demnächst, also ich sage mal in den nächsten 24 Stunden wahrscheinlich da passieren. Die Winde sind ebenfalls günstig. Auch für das nachfolgende Bug, das sich derzeit ca. 350 Seemeilen südlich von Point Nemo befindet. Das ist der Punkt der Unzugänglichkeit, also der Punkt, bei dem im Umkreis so weit wie möglich eben nichts ist. Also keine Besiedelung und keine Insel oder sonst irgendwas. Ich habe über Point Nemo schon in anderen Folgen im Laufe der Jahre immer wieder kurz berichtet oder ihn kurz erwähnt. In diesem Nachfolgerpack auf jeden Fall ist der Boris Herrmann drinnen und ebenfalls auf Aufholjagd. Go Boris Go, er ist derzeit auf Platz Nummer 7. Dennoch sind es mittlerweile 1550 Seemeilen hinter Platz 1. Das heißt, er hat also insgesamt innerhalb von diesem Segelbulk aufgeholt, aber auf die beiden Führenden verloren. Die beiden, eben der Charlie Dalin und der Johann Richomme, die geben tatsächlich Vollgas. Und es ist ihnen nur zu wünschen, dass sie keinen Fehler machen, denn beim geringsten Fehler droht hier bei diesen Booten auch ein Mastbruch oder sonst irgendetwas. Und ja klar, die schenken sich jetzt auf jeden Fall nichts. Wenn alles so bleibt, wie es bisher ist, dann werden die auch im Minutenabstand vermutlich wieder zurück in Les Sables d'Olonne sein, in ein paar wenigen Wochen. Auch der Charles Lecam schlägt sich derzeit nach wie vor gut, er ist sehr gut im Rennen, derzeit ungefähr bei Neuseeland auf Platz 18 nach wie vor. Und nur damit man da auch noch einen Begriff bekommt, also die letzten Teilnehmer befinden sich noch im Indischen Ozean, wohlgemerkt, mit einem Abstand von über 6000 Seemeilen. Es ist also schon ein Unterschied zwischen den Seglern, das kann man nicht alles nur aufs Material schieben. Dann möchte ich zum eigentlichen Thema kommen, und zwar eben zum Thema Medicanes. Und einer der Medicanes in den vergangenen Jahren war Numa im Jahr 2017. Und zudem haben wir eine ganz besondere Verbindung. Numa ist entstanden aus den Überresten eines tropischen Sturms am Atlantik namens Rina, der so direkt bei uns einmal, nachdem er mitten am Atlantik war, jetzt einmal noch nicht so von Bedeutung war, aber dann eben Richtung britische Inseln gezogen ist, wo er sich am 10. und 11. November 2017 eben westlich von den britischen Inseln mit einem Frontsystem verbunden hat und dort eben noch sozusagen die restliche Energie mitgebracht hat. Und das Ganze ist dann weiter in den Süden gezogen, wo am 12.11. dann ein Genua-Tief entstanden ist. Also das ist ganz oben im Ligurischen Meer, also westlich von Italien, da ganz oben. Und das Genua-Tief ist eben aus einem Kaltlufteinbruch von Norden her entstanden, das eben Kaltluft eben über die Alpen in den Mittelmeerraum gekommen ist. Das ist eben eine Sache, die eigentlich sehr häufig im Mittelmeer geschieht. Die Alpen und die anderen Gebirgsketten schotten also das Wettergeschehen von Europa etwas ab. Also das Mittelmeer ist durch diese Wand der Gebirge etwas abgeschottet, aber hier und da kommt es dann doch vor, dass eben Luft ins Mittelmeer, in das deutlich wärmere Mittelmeer, das eben durch diese Abschottung auch die Möglichkeit hat, wärmer zu werden, kommt also kalte Luft von oben, also von Norden hinein. Und das hat dann natürlich Effekte da Gegensätze immer in der Natur, also Unterschiede zwischen irgendetwas, Kräfte hervorrufen und diese Kräfte bewirken dann etwas, weil die wollen sich eben ausgleichen. Und ich sag mal, das lernt man eigentlich in jedem Basiswetterkurs, Dinge, die unterschiedlich sind, also kalt, warm, feucht, trocken und so weiter. Da passiert im Wetter etwas, eben weil hier physikalische Prinzipien und Kräfte wirken, die eben einen Antrieb zur, ich sag mal, zur Bewegung sind. Und ja, und dann passiert eben einiges. Auf jeden Fall am 12.11. ist eben dieses Genuativ entstanden und damals wurde es von der Freien Universität Berlin mit dem Namen Numa versehen. In Athen wurde das gleiche, also im Observatorium, Nationalen Observatorium Athen, wurde dasselbe als Xenon bezeichnet. Und das Ganze ist dann in die Adria hinübergewandert, Richtung Osten, dann allerdings wieder zurück, über Italien zurück und ins Tyrrhenische Meer, wo es dann weiter nach Südosten gezogen ist, eben dem, im Tyrrhenischen Meer der italienischen, der westitalienischen Küste entlang. Und die Ausdehnung war von Sardinien, also doch etwas größer, von Sardinien bis weit über den Balkan. Und es ist dann weiter am 16., also ungefähr am 16. November im Ionischen Meer angekommen. Und damals haben bereits manche Modelle vorhergesagt, dass es sich hier um, also beziehungsweise, dass sich dieses bisher unter Anführungszeichen normale Tiefdruckgebiet in einen subtropischen Zyklon umwandeln kann. Ich komme dann gleich später noch zu den Unterschieden und zu den ganzen Dingen dazu. Auf jeden Fall wurde da eben schon am 16. vorhergesagt, dass das so ein Zyklon werden könnte. Das hat sich dann auch bestätigt, nämlich am 17.11. waren dann die Fronten weg. Die sind also in diesem Wetterwirbel absorbiert worden oder vollkommen gemischt worden. Und zu dem Zeitpunkt hat dann Meteo France auf Twitter bereits gepostet, dass es sich hier eben um ein subtropisches Mittelmeertief handelt. Und das ganze Tief oder dieser subtropische Wirbelsturm ist dann entlang der Sohle von Italien nach Osten gezogen, wo es am 18.11. dann eben relativ mit relativ heftigen Erscheinungen auf die griechische Westküste und den Peloponnes getroffen ist und über dem Land dann an Energie verloren hat und am 19. sich dann weiter abgeschwächt hat und in die Ägäis hinüber weiter nach Osten gezogen ist und dann irgendwann im Laufe der Tage dann zerfallen ist. Die Folgen in Griechenland waren damals sehr verheerend. Und es sind, wie so oft, eben gewaltige Überschwemmungen gewesen und Sturzfluten. Und insgesamt hat der Sturm 21 Menschen das Leben gekostet. Und ich habe eingangs ja schon erwähnt, dass ich eine ganz besondere Beziehung zu diesem speziellen Medicane-Numa habe. Und das ist deshalb, weil ich genau exakt zur selben Zeit damals mich auf einem Überstellungsturm befunden habe, beziehungsweise aufgebrochen bin. Und zwar war das Ganze so, dass ich am 12.11. mit meiner Crew in Biograd in Kroatien aufgebrochen bin, um im Endeffekt das Boot auf die Balearen zu bringen. Und wir sind dann einen Tag weiter nach Šibenik gefahren, wo wir übernachtet haben und sind am 13.11. in der Früh in Šibenik aufgebrochen und am 14.11. am Abend dann um 21 Uhr sowas in Bari angekommen. Also Bari ist in Süditalien auf der Adria-Seite. Ich kann mich noch genauer erinnern, dass jetzt rückblickend betrachtet habe ich vorher hier eine genaue Timeline von dem Numa aufgezählt. Tatsächlich war das aber damals natürlich nicht so. Die Wettervorhersagen waren extrem verschieden, die Modelle waren sich nicht einig. Und das Problem war, dass sozusagen sich das de facto im Stundentakt geändert hat und es war sehr schwer vorherzusagen, was in Folge passieren wird. Und das größte Problem für uns damals war, wir haben ja in den Süden müssen. Man muss, wenn man in der Adria ist, ja zuerst längere Zeit nach Süden fahren, beziehungsweise nach Südosten, um aus der Adria hinauszukommen. Und es war eigentlich dauerhaft mit Jugo, also Südostwind, zu rechnen, was eben, wenn du 300 Meilen nach Süden fahren musst, relativ unpraktisch ist, weil man eigentlich keinen Fortschritt macht. Und es hat sich dann damals aber ein kurzzeitiges Wetterfenster mit Bohrer ergeben, das wir eben benutzt haben. Darum sind wir da am 13. in der Früh aufgebrochen und haben da ein 24 Stunden Bohrerfenster benutzt, das tatsächlich auch in etwas so gehalten hat, aber dann relativ bald wieder umgeschlagen hat. Wie gesagt, wir sind dann am 14.11. um 21 Uhr in Bari angekommen, waren alle ziemlich waschelnass, weil es war sehr windig, kalt, porös, regnerisch und so weiter. Und sind am 15., also in Bari, haben wir dann Stopp gemacht und sind, um zu rasten, sind am 15. dann weitergefahren Richtung Süden und haben am 16.11. in der Früh wieder in Otranto, also das ist die Stadt, die genau in der Straße von Otranto liegt, beziehungsweise die namensgebende Stadt, und haben dort Halt gemacht, da wir eben nach wie vor waschel und nass waren, da es regnerisch und so weiter weitergegangen ist, um uns auszurasten. Vielleicht hier nochmal, um die Timeline von den Nummern drüber zu legen, also am 16.11. war der Kern des Wirbelsturms bereits im Ionischen Meer und wir waren eben in Otranto unmittelbar vor dem Eintritt in das Ionische Meer, also die Straße von Otranto trennt die Adria vom Ionischen Meer und es war schwierig damals eine Entscheidung zu treffen. Wir sind dann doch weitergefahren nach ein paar Stunden Schlaf. Also wir sind um 4 in der Früh in Otranto eingelaufen und haben um 8 Uhr sind wir wieder aufgebrochen. Ich habe da mein Logbuch nämlich konsultiert und nachgelesen, wie das genau war. Und waren dann noch einen halben, dreiviertel Tag unterwegs und sind dann aber am selben Tag, am Nachmittag, auch in Abstimmung mit dem Eigner des Bootes in Santa Maria delle Ucca stehen geblieben. Das ist eine Stadt genau am Absatz von Italien, am südlichsten Punkt von diesem Absatz, und haben dann dort 2 Hafentage eingelegt, da jetzt der Sturm oder beziehungsweise der Medicane voll in Gang war. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt ein Video auf der Hafenmauer in Santa Maria gemacht, das ich sogar auf YouTube gestellt habe. Den Link habe ich da unten drinnen. Das nur, um hier einen Größenvergleich zu geben, also diese Mauer, die dort ist, ist eine aufgeschüttete Mauer mit Pylonen und die ist gut 8 Meter hoch. Man kann sich also vorstellen, schaut euch das Video an, was damals hier im Ionischen Meer los war. Es war im Endeffekt also tatsächlich eine gute Idee, hier Halt zu machen und nicht weiterzufahren. Wäre aber ohnehin so gewesen, da die Windverhältnisse sehr ungünstig waren von der Richtung her. Nach 2 Hafentagen in Santa Maria sind wir dann am 19. aufgebrochen und weitergefahren, bis wir dann am 25. November endgültig in Palma de Mallorca angekommen sind. Das war also tatsächlich eine sehr spannende Fahrt. In erster Linie war das Ganze aber sehr nass, denn es hat in Strömen geregnet und ich kann mich nicht an eine Fahrt erinnern, bei der ich so nass geworden bin wie bei dieser Fahrt. Und das gilt natürlich auch für alle meine Crewmitglieder, die sich damals sehr tapfer geschlagen haben, aber vermutlich auch die meisten bis auf die Unterhose waschelnass waren, da es eigentlich nur dauerhaft geregnet hat. Dann schauen wir uns einmal an, was ist denn eigentlich so ein Medicane, beziehungsweise vorher schauen wir uns eigentlich an, was ist eigentlich ein Hurricane, weil Medicane, wie ich schon gesagt habe, ist ja ein Kunstwort und setzt sich zusammen aus Mediterranean Hurricane. Also fragen wir uns zuerst einmal, was ist eigentlich ein Hurricane? Und ein Hurricane hat dieses typische Erscheinungsbild, das ihr wahrscheinlich alle schon irgendwo auf einem Satellitenbild gesehen habt. Also ein großer Wirbelsturm, sehr gut im Satellitenbild zu erkennen, mit sehr dicken Wolken, oft relativ symmetrisch und in der Mitte das berühmte Auge, in dem es also wolkenlos ist. Das ist also das typische Bild eines Hurricanes. Und das Ganze ist im Wesentlichen ein Tiefdrucksystem. Und das Besondere an dem Tiefdrucksystem ist allerdings, dass es keine Fronten hat und einen warmen Kern. Und das lässt jetzt schon vermuten, dass das Ganze etwas anderes ist und auch anders entsteht eben als ein normales Tiefdruckgebiet. Die Windgeschwindigkeiten in einem Hurricane liegen in der Regel bei Orkanstärke. Das bedeutet also Windstärke 12, beziehungsweise das sind eben über 64 Knoten, also 64 Knoten oder mehr, was in kmh ungefähr 180 kmh wären. Und wenn das Ganze darunter liegt, also nicht im 12-Beaufort-Bereich, sondern 11 oder weniger, dann spricht man bei der ganzen Sache also von einem tropischen Sturm, aber nicht von einem Hurricane, auch wenn sonst die Eigenschaften dieselben sind. Ja, in einem Hurricane hat man auf jeden Fall, abgesehen von natürlich den enormen Windgeschwindigkeiten, auch heftige Regenfälle und sogenannte Squalls. Und das sind Starkwindzonen, wo also länger anhaltend besonders heftige Winde vorherrschen. Also sowas wie eine Böe, allerdings eben nicht nur kurz, denn Böen fallen kurz ein und sind normalerweise nach ein paar Sekunden wieder vorbei. Also dann spricht man von Böen, und bei diesen Squalls geht es eben um länger anhaltende, also mehrere Minuten, sagen wir mal 10 Minuten lang anhaltende, heftige Abwärtswinde, die eben dementsprechende Auswirkungen auf Schiffe haben. Die Bezeichnung Hurricane ist allerdings ortsabhängig, sage ich jetzt mal. Es gibt dieselben Wetterphänomene, also diese Hurricane-artigen Phänomene gibt es auf der gesamten Welt. Hurricane heißen sie in der Regel aber dann, wenn sie eben im Atlantik sind oder teilweise im Pazifik. Andererorts heißt das Ganze dann Tropical Cyclone zum Beispiel oder Typhoon. Das sind aber von der Wettererscheinung genau dieselben Dinge, haben nur eben regional andere Bezeichnungen. Geben tut das Ganze aber in allen Ozeanen, also im Atlantik, vor allem im Nordatlantik, im Südatlantik eher selten, im Pazifischen Ozean und im Indischen Ozean ganz genauso. Und die Atlantic Hurricane Season ist von 1. Juni bis 30. November, also das ist die Saison, sagt man, in der eben mit besonderer Vorsicht zu rechnen ist, da eben in dieser Zeit die Hurricanes auftreten und außerhalb dieser Saison eben nicht, da dort dann die Bedingungen nicht gegeben sind, also die physikalischen Bedingungen nicht gegeben sind, die notwendig sind, damit ein Hurricane überhaupt entstehen kann. Hurricanes entstehen über sehr großen und warmen Wasserflächen, und das sieht man schon, das mit der Temperatur spielt also auf jeden Fall eine Rolle. Und da wir Jahreszeiten haben, ändert sich natürlich auch die Oberflächentemperatur im Jahresgang, und dadurch gibt es jetzt auch eben diese Hurricane-Saison. Und neben den großen Wasserflächen und dem warmen Wasser ist dann auch notwendig, dass das Ganze sich, oder beziehungsweise sie entstehen eben in der Regel nur auf bestimmten Breitengraden, nämlich ungefähr zwischen 5 Grad und 30 Grad Nord oder Süd. Und der Grund dafür ist, dass für den Wirbel, damit er entstehen kann, auch die Corioliskraft notwendig ist. Und die ist erst ab dem 5. Breitengrad stark genug, um diese Rotation hervorzurufen. Die Energiequelle für das Ganze, also es passiert ja hier etwas, Luft bewegt sich gewaltig und Luft bewegt sich nach oben und nach unten und im Kreis. Das erfordert ja Energie, und die Energiequelle für das Ganze ist also die Verdunstung, die Wasserverdunstung eben an der Oberfläche, eben an dieser warmen Oberfläche, wo die Luft dann eben sehr feucht ist, und da die Luft dort eben warm ist, steigt sie auf, das weiß man auch aus jedem Wetterkurs, und durch das Aufsteigen der Luft wird dann irgendwann einmal die Luft kondensieren, das weiß man auch, also als Wolkenbildung sozusagen, und das Geheimnis, was da jetzt passiert, ist, dass beim Kondensieren wird Energie freigesetzt. Das ist Bindungsenergie, die Bindung der Wassermoleküle an die anderen Moleküle, die sozusagen in dieser Luft, die ja ein Gasgemisch ist, drinnen ist. Und wenn das Wasser frei wird, dann gehen also diese Bindungen auf und es wird also Energie freigesetzt. Das ist übrigens genau der umgekehrte Effekt, den ihr alle wahrscheinlich von den Gasflaschen kennt, vom Campen oder natürlich auch vom Schiff, wo man, wenn man so einen Gaskocher hat und man lässt den länger laufen, dann wird also diese Gasflasche kalt und manchmal so kalt, dass außen sogar eben sich Reif und Eis bildet. Und das, was hier passiert, ist, dass sich das Gas, das in der Flasche ja flüssig ist, vergasförmigt. also eben verdunstet sozusagen. Und das ist genau der umgekehrte Effekt von dem Kondensieren. Ja? Also da wird also das Flüssige wird gasförmig und da wird eben Energie aufgenommen, beziehungsweise eben die Energie, die aufgenommen wird, wird der Umgebung entzogen und darum wird das Ganze kalt. Und wenn etwas kondensiert, also vom Gas ins Flüssige übergeht, dann ist das der umgekehrte Effekt und da ist die Energie, die da drinnen ist, wird dann also frei. Ja, was heißt das? Ja, es wird warm sozusagen. Also durch das Kondensieren wird es warm und die Luft, die eben durch diese Kondensation eben warm wird, steigt dann eben weiter auf. Und das Ganze, also das ist so wirklich ein simples Grundprinzip, wie das Ganze funktioniert. Und das Ganze setzt dann eben, ich sag mal, einen Motor in Gang, der eben der Antrieb für diesen ganzen Hurricane ist. Die insgesamt Zusammenhänge sind wesentlich komplexer natürlich als das bisschen da, was ich da jetzt erzählt habe. Und dazu muss man sagen, man kennt auch noch gar nicht sämtliche Zusammenhänge, die da ablaufen und warum das so entsteht, obwohl man hier in der Forschung natürlich schon deutlich weiter ist, als man noch vor 20 oder 30 Jahren war. Ja, der Durchmesser von so einem tropischen Wirbelsturm, wie eben so ein Hurricane eben heißt, also alle diese Dinge, die ich genannt habe, sind tropische Wirbelstürme, also die Typhoons und die Cyclones und die Hurricanes, haben also eine relativ große Ausdehnung von 60 Seemeilen, was ich hier recherchieren konnte, bis 1000 Seemeilen, sind also riesige Gebilde und die großen, also die kennt ihr bestimmt von Berichten aus dem Internet oder Satellitenfotos, sind also tatsächlich riesige Dinge, die da eine beachtliche Fläche vom Atlantik eben belegen. So viel also zu den Hurricanes. Da könnte man jetzt natürlich noch wesentlich mehr erzählen, aber heute geht es ja um Medicanes und vielleicht mache ich da mal eine Episode, die sich nur um die Hurricanes dreht. Also lasse ich das Thema damit gut sein und dann möchte ich mal zu den typischen Tiefs in Europa und europäischen Stürmen bzw. Winterstürmen kommen, die es natürlich nicht nur in Europa gibt, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten meiner Hörer in Europa sitzen. Also schauen wir uns da an, was das Ganze in Europa auf sich hat und was da jetzt der Unterschied ist zu diesen Hurricanes oder wie so normale Tiefs ausschauen. Ihr kennt auch den Begriff Orkan und unter Orkan versteht man ein unter Anführungszeichen normales Nordatlantiktief, das mit Orkanstärke eben über Europa zieht. Und Orkanstärke heißt eben, dass wir hier Windgeschwindigkeiten von 12 oder mehr haben. Was übrigens nicht sehr oft vorkommt, aber dann spricht man von einem Orkan. Es ist ja ganz konkret ein Nordatlantiktief, das in Orkanstärke eben über Europa zieht. Geben tut das Ganze ganzjährig, wie wir wissen, das liegt an unserer Klimazone, aber die Häufigkeit ist zwischen Oktober und März natürlich größer als in der warmen Jahreszeit. Entstehen nun diese Nordatlantik-Tiefs, oh wen wundert's, natürlich am Nordatlantik und ziehen in der Regel dann meistens eben Richtung Schottland, britische Inseln und dann weiter nach Norwegen, manchmal aber auch eben Richtung West- und Mitteleuropa, je nachdem wo sie entstehen und wie die Zugbahnen sind. Wie gesagt, das Wettergeschehen ist insgesamt doch relativ kompliziert, auch wenn man in den Erklärungsmodellen versucht, das immer zu vereinfachen. Ein sehr berüchtigter Sturm, den wir heuer gehabt haben, war der Boris und zwar von 11. bis 17. September 2024, der vor allem hier in Österreich und auch den Nachbarländern Tschechei und ich glaube auch bis Polen hinauf sogar verheerende Katastrophen, verheerende Sturzfluten und Hochwasser und so weiter ausgelöst hat. Also auch hier bei mir ist das Wasser gestanden und ich habe dann tagelang Schlamm herausgeräumt, aber das war noch glimpflich, also hier sind genügend katastrophal abgesoffen und Häuser unter Wasser und so weiter. Der Boris heißt übrigens auch Annette, wurde von der Freien Universität Berlin Annette getauft. Es ist leider in Europa nicht ganz eindeutig, also es gibt keine einheitliche Namensgebung. Das kann manchmal zur Verwirrung führen, weil ein und dasselbe Wettersystem, je nachdem was man liest und was man hört und so weiter, verschiedene Namen hat, weil es gibt hier keine einheitliche Namensgebung und verschiedene meteorologische englische, sag ich mal, Vereinigungen geben dann verschiedene Namen für ein und dasselbe Ding. Also der Boris und die Annette sind dasselbe. Dann schauen wir uns mal die Eigenschaften von so einem sogenannten außertropischen Tief an. Also das ist eben so ein typisches Tief, was wir kennen, wie eben jetzt schon genannt. Der Boris zum Beispiel wird auch eben als außertropisches Tief bezeichnet, beziehungsweise extratropisches Tief. Im Englischen ist das dann das Extratropical Low. Wenn man auf Wikipedia nachliest, gibt es hier auch noch verschiedene andere Begriffe, nämlich die Polarfrontzyklone oder auch die Mittelbreitenzyklone. Und der wesentliche Unterschied jetzt zu einem tropischen Tief, wie eben ein Hurricane oder ein tropischer Sturm zum Beispiel, ist, dass wir hier Fronten haben und dass der Kern kalt ist. Also innen drinnen in der Mitte ist die kalte Luft und nicht die warme, das ist anders. Und eben das Ganze, was wir wissen, sind die Fronten, die uns ja im täglichen Leben in Europa, ich sag mal einmal wöchentlich zumindest, oder kommt drauf an, wo man jetzt wohnt natürlich, aber beschäftigen auf jeden Fall und natürlich auch als alle Seglerinnen und Segler beschäftigt das auch. Das sind Dinge, die wir im Wetterkurs lernen. Das sind die wetteraktiven Zonen, vor denen man sich eben in Acht nehmen muss und denen man besondere Aufmerksamkeit schenken soll, weil mit diesen Fronten verbunden sind ja plötzliche Differenzen, Luftdifferenzen. Das heißt, je nachdem, was für Fronten da kommen, aber ich sage mal, bei einer Kaltfront ist es eben hinter der Kaltfront wesentlich kälter, die Luft, als davor. Und das ist ja der Antrieb für das Ganze und die unter Anführungszeichen Explosivität, die diese Fronten so aktiv machen und eben damit mit dieser Wetteraktivität alle möglichen Erscheinungen verbunden sind, vor denen wir uns in Acht nehmen. Ich sage mal, das ist eben Böigkeit, sind Gewitter, das kann heftiger Regen oder eben Hagel und also alle diese typischen Wettererscheinungen sein, die man da so kennt. Das typische Auftreten von diesen außertropischen Tiefs ist eben die Westdriftzone. Das ist die Klimazone zwischen 30 und 60 Grad auf der Erde, in der wir uns hier befinden. Es ist übrigens egal, ob Nord oder Süd, also in etwa, das heißt 30 bis 60 Grad Nord. Und das ist eben genau der Bereich, wo wir hier in Mitteleuropa drinnen sind und auch das Mittelmeer, auf jeden Fall die Nordküste des Mittelmeers drinnen ist, also alle europäischen Mittelmeeranrainerstaaten sind da mit dabei. Auch wenn das Mittelmeer ein bisschen ein spezielles eigenes Klima hat, das kommt aber eben von den Gebirgen, die rundherum sind. Und ich glaube, ich habe schon viel im Laufe der Podcasts immer wieder über Mittelmeerwetter und solche Dinge gesprochen. Also die Gebirge, die rund ums Mittelmeer im Norden stehen, haben also einen wesentlichen Einfluss auf das Ganze und machen das Mittelmeer eben zu so einem besonderen Wetterbereich oder eben so einer warmen Badewanne, unter Anführungszeichen. Aber zurück zu den Tiefs. Entstehen tun sie durch die sogenannte Zyklogenese, und zwar an der Polarfront. Also das ist der Vorgang, wie so ein Tief entsteht. Und im Wesentlichen passiert hier, dass sich hier warme und kalte Luft trifft, eben an der Polarfront. Und die Polarfront ist eben dann über dem 60. Breitengrad. Das ist da, wo eben die kalte polare Luft im Schnitt sitzt, unter Anführungszeichen. Und aus dem Süden wird dann eben manchmal wärmere Luft herantransportiert, die sich dort an dieser Polarfront, an dieser Schicht reibt und trifft. Und hier haben wir wieder das gleiche Phänomen. Hier haben wir horizontal, also zwischen Norden und Süden, also große Temperaturunterschiede. Und das bewirkt dann eben die Entstehung von so einem Tiefdruckgebiet, das dann eben dort, sag ich mal, sich loslöst und zu rotieren beginnt und dann eben Richtung Osten und Südosten zieht. Und genau aus demselben Grund sind mit so einem Tiefdruckgebiet auch eben Fronten dabei. Das sind eben diese, sag ich mal, Luftteile, eben der warme und der kalte Teil, die in diesem tief drinnen sind. Der kalte Teil ist eben der, der oben an der Polarfront, sag ich mal, abgerissen worden ist. Und das Ganze zieht dann nach unten und der Warmluftkeil, der da drinnen sitzt, das ist eben da, wo vorher die Warmfront kommt. Also ihr kennt das ja im Großen und Ganzen aus irgendwelchen Wetterseminaren und Wetterkursen. Und dieser Warmluftkeil, das ist eben die Luft, die da vom Süden hinaufgekommen ist. Und die sind da jetzt in diesem Wirbel drinnen und der Wirbel wandert dann eben Richtung Osten und beziehungsweise Südosten und trifft dann manchmal eben auf Westeuropa, manchmal auf Mitteleuropa und in manchen Situationen zieht das Ganze eben weiter ins Mittelmeer, beziehungsweise kann im Mittelmeer eben durch Kaltlufteinbruch, wie ich es vorher genannt habe, eben ein Tiefdruckgebiet auch entstehen. Dazu komme ich aber gleich auch nochmal bei den Medicains. Ich habe vorher von der Energiequelle beim Hurricane gesprochen, der die feuchte und warme Luft ist, die da von unten eben kommt und durch die Kondensation und so weiter. Die Energiequelle bei einem außertropischen Tief ist anders, und zwar ist es der sogenannte vertikale Temperaturgradient, also das ist der Temperaturunterschied zwischen Boden und Höhe, der teilweise eben aus dieser Entstehungsgeschichte heraus eben kommt. Und das treibt das Ganze eben an. Und irgendwann zerfällt das Ganze aber auch, wie wir wissen, weil eben sich die Luft vermischt hat und so weiter. Und dann, ja, sonst würden so Tiefdruckgebiete ja ewig halten. Und die halten eben nicht ewig, wie wir wissen. Und dann komme ich jetzt zur Überschrift Medicain. Es heißt eben so viel wie Mediterranean Hurricane oder Mediterranean Cyclone. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, ist das Ganze also ein Kunstwort. Und zwar habe ich gelernt, es handelt sich dabei um ein sogenanntes Kofferwort oder Schachtelwort, wie es die Germanisten nennen. Also das ist das zusammengezogene Mediterranean und Hurricane. Es ist aber ein Kunstwort, wie gesagt, und es ist kein Hurricane. Also es ist etwas anderes und das schauen wir sich da gleich an. Wenn man in der Meteorologie, beziehungsweise wenn man meteorologische Artikel, und ich habe hier einige Papers gelesen, dann ist hier in der Regel von Tropical-like Cyclones, also was so viel heißt wie tropischartige Wirbelstürme. Das Ganze ist eben ein subtropischer Wirbelsturm, also sowas wie ein Tief, aber eben ohne Fronten. Und daher kommt eben auch diese Ähnlichkeit mit eben den Hurricanes, und weil eben diese Fronten fehlen, die bei einem normalen Tiefdruckgebiet, unter Anführungszeichen, so wie wir das hier bei uns kennen, eben dabei sind. Der Begriff selbst, der Begriff Medicain, ist allerdings laut einem DWD-Artikel, den ich da gefunden habe, der Link ist natürlich unten drinnen, bereits über 30 Jahre alt. Das ist also jetzt nicht ein neuartiger Begriff, der vielleicht in den letzten, sagen wir mal, Jahren vermeintlicherweise vielleicht geprägt worden ist. So ist das nämlich nicht. Der Begriff ist bereits wesentlich älter. Und es ist auch so, dass man bei Hurricane jetzt, also wenn man das Wort Hurricane denkt, immer an katastrophale Windgeschwindigkeiten und so kennt. Das kennt man aus der Berichterstattung der amerikanischen Ostküste, wo ja regelmäßig in der Hurricane-Saison immer wieder Hurricanes an Land treffen und dort dann katastrophale Verwüstungen verursachen, unter anderem eben oder häufig wegen eben der enormen Windgeschwindigkeit. Bei den Medicains ist es aber so, dass tatsächlich die Hurricane-Kategorie 1 nur sehr selten erreicht wird, und es gibt einen Einzelfall. Das ist der Cyclone Janos, der im September 2020 durchgezogen ist und in Griechenland gestrandet ist, und der hat sogar die Kategorie 2 erreicht, Hurricane Kategorie 2. Da stellt sich jetzt die Frage, was sind Hurricane Kategorien? Da gibt es die sogenannte Saffir-Simpson-Skala, und die hat 5 Stufen, und zwar wird da die Windgeschwindigkeit innerhalb von der Windstärke 12 eingeteilt. Also wir wissen ja, ab 64 Knoten und darüber haben wir Windstärke 12, und das ist normalerweise für einen Segler ausreichend. Zu wissen im Detail brauchen wir dann nicht noch Unterkategorisierungen. Bei den Hurricanes ist das dann allerdings so, und zwar je nach Windgeschwindigkeit sind hier noch 5 Stufen. Also das ist alles über 64 Knoten natürlich, aber darüber gibt es noch weitere Detailbereiche. Bereiche. Und hier gibt es nach dieser Skala eben 5 Stufen. Das könnt ihr auch auf Wikipedia nachlesen. Ich habe unten den Link dazu, falls euch das interessiert. Das ist eben dann je nachdem, wie viel Orkanstärke der Sturm hat. Darunter ist es so, dass die Hurricanes, die in der Windstärke zwischen 8 und Windstärke 8 und Windstärke 11 liegen, das sind also 34 bis 63 Knoten, werden eben nicht als Hurricane bezeichnet, sondern als tropischer Sturm, Tropical Storm. Diese haben aber sehr wohl von den Grundeigenschaften dieselben Eigenschaften eben wie ein Hurricane, bei denen wir hier da jetzt sprechen. Sie werden aber nicht als Hurricane bezeichnet. Von Hurricanes spricht man erst dann, wenn das Ganze in die Windstärke 12 geht. Und innerhalb der Windstärke 12 hat man dann eben noch weitere 5 Kategorien eingeteilt, wobei Kategorie 1 ist die schwächste und Kategorie 5 ist eben die stärkste Kategorie, also mit den höchsten Windgeschwindigkeiten. Und bei den Windgeschwindigkeiten geht es also auch darum und um den sogenannten Sustainable Wind oder Sustainable Wind Speed. Das heißt, das ist also eine Windgeschwindigkeit, die für eine gewisse Zeit aufrechterhalten wird innerhalb von dem Sturm, also da gibt es ganz genaue Kriterien, wenn die Geschwindigkeit über eine Minute lang so und so ist, beziehungsweise wenn die Windgeschwindigkeit über 10 Minuten konstant zumindest diesen und jenen Wert hat, dann wird das Ganze in eine von diesen Stufen eingeteilt. Es geht also bei diesen Kategorien, Hurricane-Kategorien, nicht darum, dass einzelne Böen vielleicht um 30, 40 Knoten stärker sein können. Das ist auch so im normalen Wetterbericht übrigens, wenn also hier vom durchschnittlichen Wind untertags von 5 Windstärken gesprochen wird, dann ist dabei nicht gemeint, dass die Windspitzen in den Böen 5 Windstärken haben, die können sehr wohl größer werden, aber eben der durchschnittliche Wind ist eben ein bestimmter Wind und das ist eben bei dieser Hurricane-Skala auch so, das ist eben genau definiert. Um jetzt zurückzukommen auf die Medicanes, ich habe jetzt schon gesagt, also seltene Fälle erreichen die Hurricane-Kategorie 1, also das wäre tatsächlich 64 bis 73 Knoten, glaube ich, oder so. Sustainable Wind, wohlgemerkt. Wie gesagt, wir sprechen hier nicht von einzelnen Böen. Und dann gibt es eben den Einzelfall Janos von September 2020, der sogar die Kategorie 2 erreicht hat. Die meisten anderen sind aber darunter, heißt das so viel. Wir haben also dort Windstärke 11 oder 10 oder 9 oder 8. Und deswegen können sie aber trotzdem Medicane-Eigenschaften haben oder beziehungsweise werden deswegen trotzdem unter Umständen als Medicane bezeichnet. Das Kriterium ist also nicht unbedingt die Windgeschwindigkeit, sondern das Kriterium sind die meteorologischen Eigenschaften, die mit dem Ganzen verbunden sind und dazu zählt unter anderem eben, dass keine Fronten vorhanden sind. Die Gefahren von so Medicanes sind in der Regel eben gar nicht so der Wind, wie eben das bei den Hurricanes der Fall ist, die tatsächlich eben, wo der Wind eben eine unfassbar zerstörerische Kraft hat. Ja, das ist bei den Medicanes gar nicht so der Fall. Also das heißt, der Wind zerstört natürlich schon einiges, aber ist jetzt verglichen mit den Hurricanes, ist gar nicht so der Wind die Gefahr eigentlich, sondern eher eben der anhaltende Starkregen und damit eben auch verbundene Sturzfluten und eben Überschwemmungen, die zu teilweise katastrophalen Zerstörungen führen und alles, was mit viel Regen eben verbunden ist, auch Murenabgänge, Entwurzelungen von Bäumen und diesen und jenen und so weiter. Also diese typischen Dinge, die bei viel Regen eben passieren. Und das ist die Zerstörungskraft von den Medicanes, die den Menschen, die oder den Gebieten, die betroffen sind, eben zu schaffen machen. Und eben weniger der Wind. Entdeckt wurden die Medicanes in den 80er Jahren. Und zwar durch die Einführung von Satellitenbildern, was man bis dahin ja nicht hatte. Man konnte die Erde ja nur von der Oberfläche aus beobachten, beziehungsweise das Wetter nur von der Oberfläche aus beobachten, beziehungsweise natürlich hat man auch Ballons gehabt, Wetterballons, oder gibt es bis heute, wo Messungen durchgeführt werden. Aber so richtig großflächige Bilder der Erde von außen hat man eigentlich erst seitdem es Satelliten gibt und seitdem es eben Satelliten gibt, die auch Fotos machen und zur Erde schicken. Und da hat man in den 80er Jahren eben diese Mercans entdeckt, und zwar hat man die Entdeckung gemacht, dass es da Tiefs gibt, die so aussehen wie ein tropischer Wirbelsturm und tatsächlich auch in der Mitte ein Auge haben. Und das Auge kommt daher, dass es in der Mitte, in diesem Zentrum, eine Abwärtsbewegung gibt. Und wir wissen ja, dass aufsteigende Luft kondensiert irgendwann und dadurch entstehen Wolken. Im umgekehrten Fall ist aber passiert eben genau das Umgekehrte. Das heißt, wenn die Luft absinkt, dann wird sie sich durch das Absenken, dadurch, dass der Druck steigt und so weiter, erwärmen, und dadurch steigt die Aufnahmefähigkeit von Wasser in diesen Luftpaketen, und vorhandene Wolken sozusagen lösen sich durch diese Abwärtsbewegungen eben auf, und dadurch entsteht eben dieses Auge in der Mitte. Das ist genau dasselbe Prinzip, was auch bei Hurricanes ist. Also das ist ebenfalls in der Mitte ein Abwärtsstrom, der zur Auflösung von den Wolken eben führt, und deswegen eben tatsächlich eben ein Auge da ist, wo, wenn man am Land in der Mitte von dem Auge steht, tatsächlich auf den Himmel schauen kann. Dasselbe kann man auch in Kroatien manchmal in Bora-Situationen beobachten. Wenn der Himmel bewölkt ist, dann kann es sein, also ich habe es schon erlebt, dass unmittelbar am Rand des Gebirges ein streifenfreier Himmel ist, wo die Sonne durchscheint. Und das kommt eben daher, dass der Wind über das Gebirge drüber muss und auf der hinteren Seite dann wieder hinunter muss, und bei dieser Abwärtsbewegung eben genau dasselbe passiert. Also es ist nicht immer so, aber es gibt Situationen, wo das sein kann. Es ist auch, während der Adria segelt, nicht bei jeder Bora eine Bora-Walze zu sehen, sondern es hängt eben von verschiedenen Faktoren ab. Auf jeden Fall durch diese Entdeckung in den 80er Jahren, dass es hier anscheinend so Wirbelstürme gibt, die eben genauso ausschauen wie Hurricanes, hat das Ganze eben in der Meteorologie mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und man hat das Ganze eben analysiert jetzt im Laufe der Jahre seit damals. Und da gibt es eben, es gibt verschiedene Studien zu dem Ganzen. Ich habe ein paar unten auch jetzt zitiert. Unter anderem hat man versucht, aus historischen Daten zwischen 1947 und 2014 zu rekonstruieren, welche von den Wetterereignissen Mercans gewesen sein könnten. Und man hat hier gewisse Kriterien festgelegt und hat bei der Analyse festgestellt, dass eben im Zeitraum von 1947 bis 2014 in etwa 65 derartige Mercans vorgekommen sind. Erkennen kann man das Ganze am einfachsten am Satellitenbild, und die Charakteristik dafür ist natürlich, dass das Ganze eine durchgängige Wolkendecke haben muss, eine durchgängig geschlossene Wolkendecke, und auch ebenfalls eine symmetrische Form haben muss und auch ein eindeutig sichtbares Auge. Das ist eine Definition eben von einem Paper von 2015 vom Institut von Klimatologie und Atmosphärologie der Universität Athen. Das Ganze heißt Tropical-like Cyclones in the Mediterranean Impacts and Composite Daily Means and Anomalies of Synoptic Conditions. Und eben in dieser Studie wird eben auch untersucht oder wurde herausgefunden, dass es eben in diesem Zeitraum 1947 bis 2014 65 solcher Ereignisse gegeben hat, und man hat dann auch die Häufigkeit natürlich untersucht. Und zwar ist es so, dass September hat die größte Häufigkeit, gefolgt von Oktober und dann Dezember. Insgesamt kann das Ganze aber ganzjährig vorkommen. Und auch hat man die Bereiche untersucht, wo denn das Auftreten ist. Und tendenziell kann man sagen, dass das Ganze am ehesten im westlichen Mittelmeer auftritt, also zwischen Balearen, Sardinien, Ionischen Inseln, Sizilien und auch bis südlich von Italien im Ionischen Meer. Also das ist, so sind so die Gebiete, wo das Ganze am häufigsten auftritt. Die Definition mit einer durchgängigen Wolkendecke und symmetrische Form und Auge und so weiter erscheint natürlich jetzt etwas subjektiv. Und da gibt es eine andere Studie, wo eine etwas konkretere Definition zugrunde gelegt worden ist. Das Ganze heißt die Long-Term Climatology of Medicanes. Das ist eine deutsch-italienische Studie von 2014. Und da wurden mehr faktische Kriterien zugrunde gelegt und definiert. Und es wurden im Zeitraum von 1948 bis 2011 99 solcher Events untersucht mit einer ähnlichen Häufigkeit pro Monat. Insgesamt kann man aber sagen, es sind circa, also es gibt noch ein paar andere Studien, man ist sich da nicht ganz einig und es ist nicht ganz genau zu definieren, aber man kann sagen, es gibt statistisch betrachtet in etwa 1,5 solcher Ereignisse pro Jahr. Also die Häufigkeit ist relativ niedrig. Wie gesagt, es ist also ein statistischer Wert. Es gibt auch Jahre, in denen natürlich daher gar kein Medicane auftritt und dafür gibt es dann andere Jahre, wo zwei auftreten. In jedem Fall, egal welche Studie man liest, es sind in allen Fällen ist die Häufigkeit relativ niedrig und macht meiner Meinung nach jetzt nicht so den entscheidenden Unterschied. Tatsächlich ist es aber so, dass es eben keine wirklich eindeutige und konkrete Klassifikation von der ganzen Sache gibt. Zumindest nicht, dass ich wüsste, falls hier ein Meteorologe oder eine Meteorologin zuhört, die hier mehr weiß. Ich bin sehr dankbar für Informationen. Ansonsten konnte ich auch feststellen, dass das Studium generell, also das Studium der Medicanes generell, ziemlich schwierig ist. Und zwar zum einen, weil langfristig die Untersuchung eben rückwirkend betrachtet nicht wirklich möglich ist, da es eben erst zuverlässige Daten ab dem Satellitenzeitalter ist und erst sozusagen seit diesem Zeitraum man tatsächlich das genau untersuchen kann oder genauer untersuchen kann. Und was darüber hinaus auch das Ganze erschwert ist, also dass Medicanes sehr klein sind und daher in verschiedenen bereits existierenden Modellen schwer zu simulieren sind. Es gibt also Modelle, mit denen man Hurricanes und tropische Wirbelstürme simulieren kann, die sind aber nicht geeignet für die Kleinheit von Medicanes. Und das liegt unter anderem eben daran, weil das Mittelmeer auch so klein ist. Es kann jetzt natürlich hier nicht ein Wirbelsturm im Ausmaß von 1000 Meilen drinnen sein, weil so groß ist das Mittelmeer gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Das Mittelmeer ist außerdem verbunden mit vielen Hürden und Dingen, die da im Weg sind und Inseln und Ländern und alles Mögliche. Also es ist sozusagen ein kleines, verwinkeltes Meer. Und das macht vermutlich auch die Entstehung von den Medicanes ebenso selten, weil die Idealbedingungen, die notwendig sind, dafür eben nur selten in der richtigen Mischung zusammentreffen. Wie entstehen so Medicanes? Also insgesamt sind es so ein Mittelding zwischen tropischen Sturm und normaler Mittelbreitenzyklone und in der Regel entstehen sie aus einem typischen Atlantiktief, das also irgendwo daherzieht, eben aus dem Atlantik. Und man hat herausgefunden, eben, dass die Grundbedingungen für das Ganze ein sehr hoher vertikaler Temperaturgradient sind. Das bedeutet also, das ist der Unterschied, der Temperaturunterschied jetzt zwischen Boden und Höhe. Und umso größer dieser Unterschied ist, kann man sich vorstellen, man weiß ja, warme Luft steigt auf nach oben hin, wo es kälter wird und so weiter. Ja. Und umso größer dieser Temperaturunterschied ist, umso eher wird die Konvektion, also die Luftbewegung nach oben hin in dem Sinn jetzt da gefördert. Und dann eben daraus resultierend aus dieser aufsteigenden Luft kommt es auch zu Gewitterbildung natürlich und diese vor allem um das Zentrum herum. Was außerdem notwendig ist, ist die sogenannte Windscherung bzw. eine geringe Windscherung. Das heißt, es ist normalerweise, also wir wissen ja, die Atmosphäre ist dreidimensional und wenn man sich so eine Bodendruckkarte ansieht, dann ist das ja nur eine Aufnahme und die Druckverteilung, die am Boden ist. Die Atmosphäre ist aber dreidimensional und es ist in der Regel nicht so, dass sich über die gesamte Troposphäre genau die gleiche Druckverteilung ergibt oder besteht, wie sie eben auf einer Bodendruckkarte ersichtlich sind, sondern in der Höhe schaut das oft völlig anders aus. Das kann man übrigens auch sehr schön beobachten, wenn ihr in einen von diesen Online Windtools, also mein Favorite hier wäre zum Beispiel der windy.com. Da kann man im Menü die Höhe einstellen, in der man das Ganze betrachtet, also von Surface bis weiter nach oben. Und da kann man auch sehr wohl sehen, wie sich die Windrichtung dann ändert. Und die Windrichtung wiederum hängt eben von der Druckverteilung ab. Der Druck ist das, was den, oder beziehungsweise die Druckdifferenz ist das, was ausschlaggebend für die Luftbewegung ist. Und sobald irgendwo eine Druckdifferenz ist, beginnt sich die Luft also zu bewegen. Und dann kommt jetzt dann auch noch die Corioliskraft zu tragen, die eben dann eben auch noch eine Richtung vorgibt oder eine andere Richtung, als das Teilchen vielleicht ursprünglich möchte. Aber ich möchte nochmal zur Windscherung zurückkommen. Die Windscherung bedeutet also, dass sozusagen in der Höhe oder wenn es nach oben oder nach unten gibt, je nachdem, eben sich die Windrichtung und oder Geschwindigkeit stark ändert. Das ist auch eine Sache, die in der Luftfahrt teilweise sogar sehr gefährlich sein kann. Und für die Entstehung von so einem Medicane hat man eben festgestellt, dass eine sehr geringe Windscherung vorhanden sein muss. Das bedeutet also, dass sich der Wind in der Höhe, also von unten bis oben durch die Atmosphäre betrachtet, nur möglichst gering ändern darf. Dann sind also diese Voraussetzungen gegeben. Das Ganze wird dann auch gefördert in Begleitung durch einen Höhendruck. Also da bin ich jetzt dann auch wieder in der Höhe der Atmosphäre. Ein Höhendruck wäre also sozusagen ein Drucktal, aber nicht am Boden, wo man dann Tiefdruckgebiet vielleicht dazu sagt oder eben auch Druck, sondern eben es ist ein Tal, aber in der Höhe, also irgendwo in der Mitte von der Atmosphäre, sagen wir mal. Und in der Regel ist es so, dass so Höhentiefs und Höhentröge mit kalter Luft gefüllt ist. Und wie ich vorher schon gesagt habe, der Temperaturgradient, also der Unterschied zwischen unten und oben macht einen großen Unterschied. Das heißt, wenn wir also jetzt unten warme Mittelmeerluft haben und dann in der Höhe irgendwo so einen Höhendruck nehmen, besonders kalte Luft drinnen ist, dann ist eben der Temperaturgradient groß. Also das heißt, es gibt einen großen Unterschied zwischen unten und oben, was eben das Aufsteigen von Luft und den damit verbundenen Effekten eben fördert. Und wenn alle diese Voraussetzungen gegeben sind, dann kann es eben passieren, dass sich so ein normales Tief eben in einen subtropischen Wirbelsturm umwandelt und sich eben die Eigenschaften dahingehend verändern. Generell, aber ich habe es schon ein paar Mal genannt, sind die Entstehungsbedingungen im Mittelmeer relativ schwierig, auch weil die Luft relativ trocken ist. Jetzt verglichen zu denen, wo Hurricanes entstehen, die wesentlich weiter südlich entstehen und wo die Luft deutlich feuchter ist. Und das mit der Feuchtigkeit habe ich ja eingangs schon oder beim Hurricane erklären. Die Feuchtigkeit spielt eine wesentliche Rolle, auch bei der Gewitterbildung und so weiter in unseren Breiten natürlich, weil durch die Kondensation eben Energie freigegeben wird und diese Energie treibt das ganze Geschehen, was da passiert, weiter an. Ja, die Eigenschaften von so einem Medicane sind eben zum Teil hurricaneartige Eigenschaften, das heißt verbunden sind eben starke Regenfälle, auch starke Winde natürlich, also ich möchte das nicht zu sehr abschwächen, falls ich das vorher dazu zu abgeschwächt dargestellt habe, aber im Vergleich zu Hurricanes sind die Geschwindigkeiten natürlich, die Windgeschwindigkeiten in der Regel deutlich geringer. Es gibt aber auch Unterschiede. Und die Unterschiede zwischen Hurricanes und Medicanes sind jetzt, dass die Medicanes im Vergleich dazu sehr klein sind und sie können auch ganzjährig entstehen, da sozusagen der Entstehungsprozess ein anderer ist als der von Hurricanes. Und sie können eben durch jederzeit, also wenn diese Bedingungen, also vor allem dieser Temperaturunterschied zwischen unten und oben und noch ein paar andere Dinge, wie ich erklärt habe, gegeben sind, kann also so etwas entstehen. Und der große Temperaturunterschied kann im Mittelmeer eben durch einen arktischen Kaltluftvorstoß geschehen, der eben von Norden her kommt, von Mitteleuropa mehr oder weniger und dann über das Gebirge ins Mittelmeer hineinfällt. Und das kann eben einen besonders hohen Temperaturgradienten erzeugen, der mit einem vielleicht bereits vorhandenen, mit einer bereits vorhandenen Störung dann dazu führt, dass sich so etwas in einen Medicane umwandelt. Und auch beim Sturm Numa, den ich eingangs da im Verlauf beschrieben habe, war genau das der Fall. Also es war ursprünglich ja ein unter Anführungszeichen normales Tiefdruckgebiet, ist, das da hineingewandert ist, und das hat sich dann im Laufe der Zeit eben umgewandelt in einen Medicane. Ja, von der Größe sind sie in der Regel nicht mehr als 170 Seemeilen, also durchschnittliche Angaben, die ich da gefunden habe, liegen so bei 40 bis 110 Seemeilen sind sie in der Regel groß. Das ist also nicht besonders groß, also schon, wenn man mit dem Segelboot mittendrin ist, aber insgesamt global betrachtet ist das eigentlich nicht sehr groß. Und auch die Dauer ist nicht sonderlich lang. Ich sag mal, sind laut diesen Studien liegt die Dauer also bei 12 Stunden bis 5 Tagen, wobei diese tropischen Eigenschaften, die das Ganze ausmachen, aber meist nur ungefähr 24 Stunden lang anhalten und davor und danach wieder anders sind. Von den Zugbahnen wandern sie im Schnitt ungefähr 400 bis 1700 Seemeilen weit und dann zerfällt das Ganze wieder. Und während dem gesamten Vorgang kann sich eben auch ein Auge bilden, das aber nicht, also maximal 72 Stunden lang bei irgendwelchen Beobachtungen angehalten hat. Man hat das Ganze auch in Klimamodellen untersucht mittlerweile und versucht das eben zu simulieren, was das für die Zukunft bringt. In Klimamodellen, die es also gibt, nämlich, dass wir wissen ja, dass sich unser Klima verändert in erster Linie durch die Erderwärmung. Also die Erde wird wärmer und das hat natürlich einen Einfluss auf die auf alles, was irgendwie da so im Wetter passiert. Also nicht nur aufs Wetter natürlich, aber ich bin da jetzt beim Thema Wetter. Und dabei hat man also festgestellt, dass die Häufigkeit der Medicanes durch die Erderwärmung voraussichtlich abnehmen wird, aber die Heftigkeit der einzelnen Ereignisse zunehmen wird. Und das bestätigt auch bereits, da habe ich noch einen Artikel gefunden, da ist auch der Link unten drinnen, bestätigt auch bereits eine Beobachtung, also die Beobachtung der Daten aus den letzten 20 Jahren, weil die Klimaerwärmung ist ja nicht etwas, das erst morgen beginnt, sondern das ist ja etwas, das schon seit Jahren oder Jahrzehnten im Gange ist, und man kann also das statistisch ausrechnen und hat eben aus den Beobachtungen der letzten Jahren mehr oder weniger die Erkenntnis, dass die Medicanes insgesamt weniger, aber heftiger werden, bestätigt. Und dann habe ich da noch ein paar nennenswerte Medicanes. Es gibt da, ihr könnt auf der englischen bzw. deutschen oder französischen Wikipedia-Seite hier Listen mit allen oder sehr vielen Medicanes natürlich finden. Ein paar möchte ich da aber nennen. Und zwar sehr verheerend war der Daniel, und zwar war das September 2023, der in Griechenland, Türkei, Bulgarien und Libyen gewütet hat und in Libyen zwei Dammbrüche verursacht hat, dass im Endeffekt zu 6.000 Toten und 8.000 vermissten Personen laut Wikipedia geführt hat. Also war ganz verheerend und das war der bisher tödlichste Medicane in Bezug auf die Opferzahl. Dann gab es im November 2021 im westlichen Mittelmeer einen Medicane, der ebenfalls zu Verwüstung in Algerien geführt hat. Dann gab es im September 2020, habe ich schon genannt, den Janos, der zur Verwüstung in Griechenland geführt hat, eben unter anderem auch wegen der enormen Windgeschwindigkeit damals. Und manchen ist vielleicht auch noch der Rolf in Erinnerung vom November 2011, der im westlichen Mittelmeer für Verwüstung in Frankreich und Italien gesucht hat. Für 2024 habe ich bisher nichts gefunden, nichts Zuverlässiges, sagen wir mal so. Jeder, der vom Wetter ebenfalls fasziniert ist und hier mehr weiß, ich bin natürlich immer dankbar für alle Informationen. Was sind die Auswirkungen für uns Seglerinnen und Segler? Naja, die Windgeschwindigkeiten sind es gar nicht so unbedingt, und zwar deshalb, weil es gibt viele andere Tiefdrucksysteme, die sich in unseren Seegebieten, egal ob das jetzt das Mittelmeer oder die Nordsee oder die Ostsee ist, also da gibt es jede Menge Tiefdruckgebiete, die da durchziehen und um nicht mindere oder manchmal sogar höhere Windgeschwindigkeiten sorgen. Was in jedem Fall zu beachten ist, die definitive Gewitteraktivität in einem Medicane und natürlich schon auch die Großflächigkeit. Also ich habe gesagt, sie sind klein, man muss das aber sozusagen, also global betrachtet sind sie klein, aber im Einzelnen sind das natürlich schon große Wetterereignisse, wenn man da mittendrin im Mittelmeer gerade sitzt. In jedem Fall ist es aber ein heftiges Ereignis und es empfiehlt sich also, einen sicheren Platz zu suchen und nicht lustig und munter drauf loszusegeln. Das Ganze ist aber nicht ein überraschendes Wetterphänomen. Also man braucht sich nicht dafür fürchten, dass das jetzt aus heiterem blauen Himmel plötzlich in 3 Stunden hier in Medicane steht. Das wird nicht passieren. Es ist in der Regel kein überraschendes Wetterphänomen, sondern es hat eine Vorgeschichte und die ist definitiv in Wettervorhersagen und Wettermodellen zu sehen. Ob sich aus den Ganzen dann ein Medicane entwickelt oder nicht, kann man unter Umständen zwar nicht vorhersagen, aber in jedem Fall sind es heftige Wettererscheinungen, die uns zu bedenken geben sollten, egal ob es dann Medicane wird oder nicht. Also eben wie erzählt, es geht meistens eine Tiefdruckzelle dem Ganzen voran. Es ist auch immer verbunden mit einem Frontsystem, weil Tiefdruckzellen bei uns im Mittelmeer eben mit einem Frontsystem in der Regel verbunden sind. Und eben, wie gesagt, daher ist das Ganze auch in den Vorhersagen drin, egal ob es dann ein Medicane wird oder nicht. Damit bin ich dann auch wieder am Ende mit der heutigen Episode. Unten habe ich ein paar Links drin, die ihr euch anschauen könnt, wenn ihr wollt. Ansonsten, ihr könnt mich jederzeit gerne kontaktieren, am einfachsten per E-Mail unter bernhard@freeskippers.at oder schaut vorbei auf meinem YouTube-Kanal unter youtube.com/@bhsailor oder auf Instagram. Ich benutze insbesondere die Instagram-Stories, um Neuigkeiten einfach zu posten, die es so tagtäglich bei mir gibt. Und zwar auf Instagram unter @bernhardsailor oder schaut vorbei auf Facebook unter @bhsailor. Auch dort kommen die Stories hin. Die werden automatisch von Instagram auf Facebook gecrossposted. Und dann habe ich noch ein paar Termine, wie auch schon in den letzten Podcasts erwähnt. Und zwar bin ich mit meinem Tiervortrag am 30.01. in Voralpenhof Frankenfels, Mostviertel Niederösterreich, am 20.02. in Marienhof Unterkirchbach in der Nähe von Wien. Am 6. bis 9. März bin ich mit einer Kurzversion täglich auf der Austrian Boat Show in Tulln. Und am 14.05. bin ich beim Yachtclub Austria in Hall in Tirol. Dann gibt es einen FB3-Kurs von 24. bis 26.01., wo unter anderem auch Radarplotting vorkommt, und zwar bei B3 on Water in Korneuburg. Und dann gibt es ein Wetterseminar, und zwar am 14. Februar in Korneuburg und am 17.05. in Gleisdorf. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Pfiat euch!